SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Keine Lohnfortzahlung mehr für Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen. Immer mehr Bundesländer denken über so eine Regelung nach. Wir erläutern das für und wider in der Debatte. Die CSU will die Trendwende für die Union im Wahlkampf einläuten und kann und soll die westliche Staatengemeinschaft mit der Taliban-Regierung in Afghanistan kooperieren. Wir sprechen darüber mit dem grünen Außenpolitiker Omid Nuripur. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Keine Impfung, kein Geld. Darauf zielt, simpel gesprochen, die derzeitige Debatte um eine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben so eine Regelung schon beschlossen. In Baden-Württemberg kriegen ungeimpfte Arbeitnehmer schon ab kommenden Mittwoch kein Gehalt mehr, wenn sie wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne sind. In Rheinland-Pfalz gilt das ab 1. Oktober. Und es sieht so aus, als wollten es etliche Bundesländer jetzt ähnlich angehen. Was konkret bedeutet, wer keine Corona-Impfung will, muss damit rechnen, dass seine Entscheidung finanzielle Auswirkungen hat. Was selbstverständlich nicht für Menschen gilt, die sich nicht impfen lassen können. Keine Frage jedenfalls, der Druck auf Ungeimpfte nimmt zu. Jan Zimmermann.
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek hat die Diskussion gestern Abend ins Rollen gebracht.
Wenn die Impfung zumutbar ist und nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, dann gibt es irgendwann auch keinen Grund mehr, dass diese Verdienstausfallsentschädigung letztlich vom Steuerzahler wieder gezahlt wird.
So der CSU-Politiker im ZDF. Aus immer mehr Bundesländern kommen heute ganz ähnliche Signale. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, SPD, sagte am Rande der Bundesratssitzung:
Dort, wo ich eigenverantwortlich, und das ist ja auch unser Wunsch, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen in der Corona-Pandemie, sie dort entscheiden, dass sie sich nicht impfen lassen, kann dieser Mensch auch nicht davon ausgehen, dass staatliche oder Leistungen der Arbeitgeber am Ende letztlich übernommen werden, wenn Konsequenzen daraus folgen.
Bisher wurden bei einer staatlich angeordneten Quarantäne der Lohn weitergezahlt. Die Bundesländer kamen dafür auf. So steht es im Infektionsschutzgesetz. Doch wer sich nicht impfen lässt, habe laut Gesetz keinen Anspruch auf die Zahlung, betonte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in der Bundespressekonferenz.
Wer nicht geimpft ist und in Quarantäne muss, hat keinen Anspruch auf diese Lohnersatzleistung.
Laut Süddeutscher Zeitung soll mit der Lohnfortzahlung schon in den nächsten Tagen oder Wochen Schluss sein. In Baden-Württemberg zum Beispiel nächsten Mittwoch, in Rheinland-Pfalz zum 1. Oktober. Viele weitere Länder prüfen gerade, ab wann sie die Zahlung einstellen. Nur in Berlin und in Hamburg gäbe es bisher keine derartigen Pläne. Warum die Länder eine schnelle Abschaffung der Entschädigung wollen, liegt auf der Hand. Es geht um viel Geld. Fast 600 Millionen Euro mussten die Länder in den vergangenen 1,5 Jahren an Lohnfortzahlung nach amtlich angeordneter Quarantäne auf den Tisch legen. Das meldete diese Woche der evangelische Pressedienst und berief sich auf eine Umfrage unter den Bundesländern. Kritik an der Abschaffung kommt von den Gewerkschaften. Das führe vor allem zu Konflikten in den Betrieben, sagte der Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, der Rheinischen Post. Er bezweifle, dass die ständige Erhöhung des Drucks auf Ungeimpfte deren Impfbereitschaft erhöht. Doch genau darauf hoffen so manche Politiker, auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Es gibt vielleicht sogar ganz egoistische Gründe, dass ich mir überlege, ich lasse mich jetzt doch impfen, weil natürlich die Teilhabe immer stärker eingeschränkt wird zum Schutz aller anderen.
Doch noch sind viele Fragen offen. Da die Arbeitgeber die Entschädigung beantragen, müssten sie wohl in Zukunft nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen. Das dürfen sie aber nur in wenigen Berufsbereichen, in der Pflege, in Kitas, in den Schulen.
Keine Lohnfortzahlung mehr für Ungeimpfte im Quarantänefall? Gute Idee, findet unser Berliner Korrespondent Lothar Lenz.
So langsam geht uns die Geduld aus, hat US-Präsident Joe Biden gesagt. Und wer sich nicht impfen lässt, der schadet der Nation. Was für eine klare Ansage. 150.000 Neuinfektionen pro Tag zählen die USA schon wieder und 1.500 Tote jeden Tag. Daran, so Biden, darf das Land sich nicht gewöhnen. Die Bundeskanzlerin und ihr Gesundheitsminister neigen nicht zu solchem Pathos. Aber ein bisschen mehr als gut gemeinte Appelle wünschte man sich schon in der politischen Kommunikation, seit der Schwung erkennbar raus ist aus der Impfkampagne. Seit mehr als 8 Monaten wird jetzt bei uns geimpft. Wer wollte, der konnte sich also lange genug informieren und einen Termin besorgen. Deshalb ist es augenscheinlich sinnlos, die noch immer nicht Geimpften allein mit der Kraft von Argumenten gewinnen zu wollen. Nein, der Staat muss jetzt deutlich machen, dass die Entscheidung gegen eine Impfung Konsequenzen nach sich zieht. Selbst wenn das den Querdenkern oder der AfD noch ein paar hundert Sympathisanten zutreiben sollte, wer es in Kauf nimmt, die Gesundheit seiner Mitmenschen zumindest fahrlässig zu gefährden, der kann nicht gleichzeitig erwarten, dass die Allgemeinheit ihm den Lohn weiterzahlt, solange er selbst in Quarantäne muss. Auf Jahrzehnte hat sich unser Sozialstaat verschuldet, um die Pandemie einigermaßen in den Griff zu bekommen. Er muss jetzt wirklich keine Geduld mehr mit denen haben, die sich so offen gegen die Gemeinschaft stellen. Nicht geimpft, dumm gelaufen.
Ganz anderer Ansicht ist der Berliner Kollege Hans-Joachim Viehweger.
Es wird keine Impfpflicht geben, auch nicht durch die Hintertür. Wie oft wurde uns das versichert? Doch diese Zusage wird immer mehr durchlöchert. Für Tests muss bald gezahlt werden. In Hamburg und demnächst auch in Baden-Württemberg können Theater und Restaurants Ungeimpfte mit der sogenannten 2G-Regelung staatlich legitimiert ausschließen. Und nun geht es auch denjenigen an den Kragen bzw. an den Geldbeutel, die als Ungeimpfte in Quarantäne geschickt werden. Wohlgemerkt aufgrund der Entscheidung einer staatlichen Behörde. Gar nicht mehr still und heimlich wird so eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Die Geimpften, das sind die Guten, die Ungeimpften, das sind die Bösen. Ich bezweifle, dass das die Motivation, sich impfen zu lassen, erhöht. Mancher Arbeitnehmer wird vielleicht sogar versuchen, aus Angst vor einem Verdienstausfall trotzdem in die Arbeit zu gehen. Auch das wäre kontraproduktiv. Dazu kommt, dass es bei der Frage der Entschädigung um einen besonders sensiblen Bereich geht, nämlich um das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter. Zu Recht hat die Politik auf eine allgemeine Auskunftspflicht zum Impfen verzichtet. Doch durch die unterschiedlichen Quarantäneregelungen kommt zumindest indirekt die Impfauskunft durch die Hintertür. Womöglich weigern sich Arbeitgeber, Mitarbeiter in Quarantäne zu bezahlen, weil sie selbst keinen Ersatz mehr dafür bekommen. Ich verstehe gut, dass die Gewerkschaften hellhörig werden. Denn dem Betriebsfrieden wird das nicht dienen.
Das Pro und Contra unserer Berliner Korrespondenten zur Frage, ob Ungeimpfte im Quarantänefall weiter ihr Gehalt bekommen oder nicht. Während wir also über solche Fragen diskutieren, mit welchen Mitteln man Menschen noch zum Impfen bringen kann, ist das in anderen Ländern offenbar gar nicht nötig. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Impfquote im oberen Mittelfeld. 62% der Deutschen sind vollständig geimpft. In Malta, Island und Dänemark haben sich bis zu 90% der Menschen impfen lassen. Zweierlei Erkenntnisse ziehen diese Länder offenbar daraus. Erstens, je mehr Menschen geimpft sind, umso eher können Beschränkungen wegfallen. Zweitens, das Virus findet die Ungeimpften. Die Infektionszahlen können dann trotzdem steigen und dann müssen doch wieder Beschränkungen her. Dänemark ist heute bei Schritt 1. Alle Corona-Beschränkungen wurden aufgehoben. Sophie Donges.
Auch wenn schon seit Monaten schrittweise immer mehr Beschränkungen weggefallen sind, der Tag heute ist ein besonderer in Dänemark. Nach 1,5 Jahren sei die Pandemie unter Kontrolle, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Viele Däninnen und Dänen teilen das Gefühl, es gemeinsam geschafft zu haben. Ich denke, die Dänen lieben ihre Freiheit und sie haben eingesehen, dass eine Impfung ihnen diese Freiheit zurückgibt, das Leben so zu leben, wie sie es mögen. Die Dänen hören auf den Staat. Wenn er sagt, dass sie etwas tun müssen, dann machen sie es auch. Das ist die dänische Mentalität. Bis zu einer gewissen Grenze, dann leisten sie Widerstand. Aber die Grenze haben wir bei dieser Pandemie noch nicht erreicht. Bereits im Frühjahr hatte die Regierung einen Stufenplan veröffentlicht und in Aussicht gestellt, dass eine vollständige Öffnung absehbar sei. Gleichzeitig waren viele Däninnen und Dänen bereit, sich impfen zu lassen. Das Land liegt in Europa im Spitzenfeld. 73% der Bevölkerung sind immunisiert. Trotzdem mahnte der Gesundheitsminister Heunicke, die Pandemie ist unter Kontrolle, aber nicht beendet. Wir müssen uns weiter daran halten, die Hände zu waschen und zu desinfizieren, uns testen zu lassen und dann eventuell zu isolieren. Covid ist immer noch eine Krankheit, die sehr ansteckend ist, aber wir haben auch einige starke Waffen dagegen, die Impfstoffe und die Tests. Einige Wissenschaftler mahnen, dass die komplette Öffnung des Landes für die jüngere Bevölkerung zum Problem werden könnte. Je jünger, desto geringer die Impfrate. Und gleichzeitig sind es die Menschen, die nun ohne Masken und Tests in den Clubs tanzen gehen. In den Krankenhäusern ist die Lage jedoch stabil, auch wenn es seit kurzem wieder einen leichten Anstieg bei den Covid-Patienten gibt. Auf seiner Station befände sich nur noch eine Handvoll Menschen, die meisten seien ungeimpft, so der Arzt Thomas Benfield vom Villerøe-Krankenhaus in Kopenhagen. Die Öffnungen haben gezeigt, dass die Infektionszahlen ansteigen, aber auf einem akzeptablen Niveau. Eins ist klar, je offener, desto mehr Infektionen. Corona ist eine Krankheit, die es in den nächsten Jahren weiterhin geben wird. Seit heute gibt es keine Auflagen mehr für Großveranstaltungen. Am Wochenende spielt eine beliebte dänische Rockband im Stadion in Kopenhagen. Das Konzert ist ausverkauft, 50.000 Fans werden erwartet.
SWR 2 aktuell, 18.15 Uhr. Der Bundesrat hat heute in relativ kurzer Zeit relativ wichtige Gesetzesvorhaben abgehakt. Es ging um den Aufbaufonds für die Hochwassergebiete, um Änderungen am Infektionsschutzgesetz und um die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Einzelheiten von Martin Polanski.
Nur eine Stunde und 10 Minuten dauerte die Sondersitzung des Bundesrates. Genug Zeit aber für weitreichende Beschlüsse. Der Anlass für die Sondersitzung war die Verabschiedung des Aufbaufonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Knapp 2 Monate nach dem verheerenden Starkregen und gut 2 Wochen vor der Bundestagswahl ist der Hilfsfonds nun endgültig beschlossen. Bis zu 30 Milliarden Euro werden der Bund und die Länder je zur Hälfte für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, Betrieben, Schulen sowie Brücken und Schienen bereitstellen. Eine Rekordsumme, etwa 5-mal so viel wie nach dem Hochwasser an Elbe und Donau 2013. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankte den anderen Ländern für die Unterstützung.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wenn man selbst gar nicht betroffen ist im eigenen Bundesland, dass man trotzdem von Anfang an sehr klar signalisiert hat, den Aufbaufonds mitzutragen. Es ist ein gewaltiges Volumen und deshalb ist es erst recht keine Selbstverständlichkeit.
Bis zu 80% des Schadens erhalten Flutopfer aus dem Aufbauhilfefonds gezahlt, vorausgesetzt, dass keine Versicherung den Schaden übernimmt. Die Hochwasserländer sind für die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge zuständig. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet.
Wir als verantwortlich Gewählte tun alles, damit das Geld so schnell wie möglich bei denen landet, die es ganz dringend brauchen. Und in manchen Orten muss man eine Wiederaufbauleistung zeigen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dazu brauchen wir schnelles Planen und Umsetzen.
Zweites wichtiges Thema. Der Bundesrat hat, wie zuvor schon der Bundestag, der Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Damit soll die sogenannte Hospitalisierungsrate zur wichtigsten Messlatte für weitere Corona-Maßnahmen werden. Und Arbeitgeber in Schulen, Kitas und der Pflege dürfen zukünftig den Impfstatus von Beschäftigten abfragen. Dies soll die Arbeitsorganisation erleichtern, aber mit der Abfrage dürfte gleichzeitig der Druck auf Nichtgeimpfte steigen. Dritter wichtiger Beschluss, bald gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Der soll ab dem Schuljahr 2026/27 für Schüler der ersten Klassenstufe gelten und bis 2029 bis zur 4. Klassenstufe ausgeweitet werden. Nach langen Verhandlungen hatten sich der Bund und die Länder Anfang der Woche darauf verständigt, wie die Kosten aufgeteilt werden. 30% der Investitionskosten übernehmen die Länder, 70% der Bund, der sich auch an den Betriebskosten beteiligen will.
Gestern an dieser Stelle haben wir über den derzeit desolaten Zustand der Union gesprochen. CDU und CSU hängen 2 Wochen vor der Bundestagswahl in allen Umfragen durch. CSU-Chef Söder hatte deshalb dieses Wochenende zum richtigen Zeitpunkt dafür erklärt, die Trendwende zu schaffen. Und zwar bitte gleich an 2 Stellen im Bund und in Bayern. Denn auch Söders eigene CSU ist in Bayern auf dem Sinkflug. Zufällig hat heute der Parteitag der CSU in Nürnberg begonnen. Eine tolle Gelegenheit also für Söder, seine selbst ausgerufene Trendwende mit Pauken und Trompeten einzuläuten. Aus Nürnberg, Eva Lell.
Wir wollen keinen Linksrutsch und wir wollen Armin Laschet als Kanzler. Das sagte CSU-Chef Markus Söder gleich zu Beginn seiner Rede und er wiederholte es noch einmal gegen Ende. Seine Warnung, eine linke Koalition würde eine Verschlechterung für Millionen Menschen in Deutschland nach sich ziehen.
Rot-Rot-Grün ist ein scharf linker Eintopf. Die Ampel aber, liebe Freunde, mit der FDP ist immer noch links, auch wenn es nur eine verdünnte Linkssuppe ist. Und das wollen wir für unser Land nicht, liebe Freunde. Wir wollen eine bürgerliche Regierung, eine bürgerliche Mehrheit und keine linke Dominanz.
Die CSU hat sich für dieses Wochenende vorgenommen, eine Trendwende herzustellen, hin zu steigenden Zustimmungswerten für die Union. Das soll auch mit einem neuen Vorschlag in der Steuerpolitik gelingen. Eine Flatrate-Steuer von maximal 20% für kleine Betriebe wie Friseure, Bäcker, Metzger und Kosmetikstudios. Er habe dieses Konzept mit Finanzminister Albert Füracker ausgearbeitet. Sehr deutlich warb Söder um CSU-Stammklientel, Landwirte und Menschen im ländlichen Raum. Er wiederholte die Forderung, wenn durch den CO2-Preis der Sprit teurer werde, müsse die Pendlerpauschale steigen.
Und inzwischen haben die CSU-Delegierten Markus Söder mit 87,6% der Stimmen wieder zu ihrem Chef gewählt. Das letzte Mal waren es ein paar Stimmen mehr. Das Weimarer Dreieck lebt, hat Bundesaußenminister Maas heute gesagt. Aha, denkt man, das ist schön, weil man sich erst einmal nicht erinnern kann, was das Weimarer Dreieck eigentlich ist. Also für alle, denen es ähnlich geht. Das Weimarer Dreieck ist ein Gesprächsformat. Frankreich, Polen und Deutschland tauschen sich unter diesem Titel regelmäßig aus. Es wurde vor ziemlich genau 30 Jahren gegründet, um sich besser abzustimmen. Und das erste Treffen fand natürlich in Weimar statt. Heute haben sich die amtierenden Außenminister der drei Länder in Weimar getroffen. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um Belarus und Afghanistan. Barbara Kostolnik berichtet.
Die Situation in Belarus bleibe ein Schandmal mitten in Europa. Bundesaußenminister Heiko Maas wählt deutliche Worte in Weimar. Der belarussische Diktator Lukaschenko versuche, eine Friedhofsruhe in seinem Land zu schaffen. Dem aber werde man nicht tatenlos zuschauen. Neben Maas stehen seine Kollegen Jean-Yves Le Drian und Zbigniew Rau und sehen das genauso. Den polnischen Außenminister beunruhigt vor allem die Situation an der Grenze zu Belarus, der Außengrenze der EU. Dorthin hat Lukaschenko Flüchtlinge bringen lassen, um sie als Druckmittel gegen die EU zu verwenden. Rau spricht von Destabilisierungsversuchen. Die EU müsse solidarisch sein. Auch beim Krisenthema Afghanistan wollen Deutschland, Frankreich und Polen ihre Kräfte bündeln. Weiterhin gelte es, Staatsangehörige der drei Länder, Ortskräfte und Schutzbedürftige aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Die humanitäre Katastrophe, die dort drohe, gelte es zu verhindern und die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Afghanistans zu vertiefen. Auch hier Einigkeit beim Weimarer Dreieck. Ganz so harmonisch jedoch dürften die Gespräche nicht verlaufen sein. Der polnische Außenminister zeigte sich wenig erfreut über die Vollendung der Gaspipeline Nord Stream 2, die sein Land ablehnt. Und er kritisierte eine angebliche Politisierung der EU, die Polen wegen seiner umstrittenen Justizreform sanktionieren möchte. Das wiederum hat in Polen bereits dazu geführt, dass laut über einen Austritt Polens aus der EU nachgedacht wird. Maas wiederum erklärte am 30. Jahrestag des Weimarer Dreiecks, eine EU ohne Polen könne und wolle er sich nicht vorstellen.
Vom Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind erste Charterflüge gestartet, also ganz normale zivile Flüge. An Bord waren allerdings nicht ganz normale zivile Passagiere, sondern Menschen, die gerettet werden müssen, aus Afghanistan, außer Landes, in Sicherheit. Afghanen mit doppelter Staatsbürgerschaft, darunter auch der Deutschen. Sie waren an Bord einer Maschine aus Katar, das Emirat war behilflich. Und der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses in Washington teilte darüber hinaus mit, die afghanische Taliban-Regierung hätte sich bei der Evakuierung kooperativ gezeigt. Wie darf man diese Kooperation bewerten? Darüber haben wir mit dem Außenpolitiker der Grünen gesprochen, mit Omnit Nuripur. Herr Nuripur, zivile Flüge, Kooperation mit den Taliban, ist das der Anfang einer gewissen Normalität?
Ich hoffe nicht, weil die Normalität für die Menschen in Afghanistan nicht einkehren wird. Es ist zweifelsohne notwendig, jetzt im Mindestmaß mit den Taliban zu sprechen und auch zusammenzuarbeiten, wie es nun mal so ist, wenn man Geiselnehmer hat und mit denen verhandeln muss. Aber unter dem Strich bleibt übrig, dass die Taliban steinfest daran festhalten, dass sie das Land wieder zurückversetzen wollen in die 90er Jahre, als die Frauenrechte nicht gegolten haben und die Menschenrechte mit den Füßen getreten wurden.
Mit Geiselnahme meinen Sie, dass eben noch viele ausländische Staatsbürger in Afghanistan sind, die da gerne weg möchten. Auch Sie, Herr Nuripur, genauso wie westliche Regierungen und der UN-Generalsekretär plädieren ja dafür, mit den Taliban zu sprechen. Wie soll so ein Dialog funktionieren?
Es geht nicht um Dialog, es geht um Verhandlungen darüber, wie wir noch Leute rausbekommen sollen. Was ich aber jetzt auf keinen Fall befürworten kann, ist, den Taliban Geld in die Hand zu drücken, Lösegeld zu bezahlen, sondern geordnete Verfahren, wie es möglich ist, für die Evakuierung, die noch geht, die man versäumt hat, zu begehen, als es noch in gescheitem, geordneten Maße ohne Verhandlungen mit den Taliban gegangen ist. Aber der Rest wäre verheerend. Die Taliban haben jetzt in der Schlacht um Panjshir bewaffnete Drohnen eingesetzt. Die haben jetzt viele Flugzeuge am Boden, die sie mit Geld, wenn die Geld haben, um Leute zu bezahlen, die die Wartung machen beispielsweise oder die Betankung, tatsächlich auch fliegen können. Wir haben dann das erste Mal in der Geschichte eine Terrororganisation mit einer Luftwaffe. Wollen wir denen wirklich Geld geben? Ich glaube, das ist keine gute Idee.
Bevor wir nochmal ausführlich aufs Geld kommen, nochmal die Frage. Sie beziehen also Ihr Statement, man muss mit denen reden, auf die Zeit, bis alle draußen sind oder danach auch noch?
Ich fürchte, dass wir nicht alle rausbekommen werden, aber das Reden muss ein technisches Reden sein. Es geht darum, dass bestimmte Dinge passieren müssen. Es muss ungefähr so laufen, wie beispielsweise die Israelis mit der Terrororganisation Hamas sprechen. Da geht es um die Daseinsvorsorge in Gaza, da geht es um Müllabfuhr und vieles andere mehr. Aber es darf nicht sein, dass die Taliban, die gerade eine finstere, sehr, sehr finstere Interimsregierung vorgestellt waren, also die Repräsentanten und allein Vertreter des Landes Afghanistan anerkannt werden.
Die UNO warnt vor einer humanitären Katastrophe, gerade heute vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Die Gelder liegen auf Eis, auch das von der Bundesregierung, die Entwicklungshilfe. Was soll mit dem Geld passieren? Also was kann man tun?
Ja, die Vereinten Nationen haben Zugänge auch im Land und dürfen da noch weiterhin arbeiten, sagen zumindest die Taliban noch. Es gibt ein Hilfswerk der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe OCHA. Es gibt ein Welternährungsprogramm. Es gibt eine Weltgesundheitsorganisation. Es gibt ein Hilfswerk für Leute auf der Flucht. Die sind chronisch und massiv unterfinanziert, auch personell sehr, sehr schlecht aufgestellt. Die bitten seit Jahren um Hilfe, um mehr Finanzierung. Auch deshalb sagten die Vereinten Nationen, dass die Hungerkrise und die Hungerkatastrophe kommen wird, wenn dann nichts passiert. Diese Gelder jetzt diesen Gruppen, diesen Organisationen zu geben, wäre das Gebot der Stunde.
Mhm. Herr Nuripur, Sie sind ja ein echter Afghanistan-Kenner. Sie sprechen die Landessprache. Wie ist das eigentlich mit dem Rückhalt der Taliban in der afghanischen Bevölkerung? Hier hat man zuweilen den Eindruck, als lehnten alle Afghanen die Taliban ab. Das ist wahrscheinlich nicht so, oder?
Die Taliban haben relativ starken Rückhalt sich in den letzten Jahren erarbeitet, auch weil es ein Vakuum gab und wenig Interesse der internationalen Gemeinschaft gab für die ländlichen Regionen im Osten und im Süden des Landes gerade, wo es eine sehr klare paschtunische Mehrheit gibt. 30 der 33 Mitglieder der sogenannten Interimsregierung sind auch Paschtunen. Und die Bevölkerung in diesen Regionen hat die letzten Jahre nicht wirklich viele Vorteile gesehen darin, dass die Taliban nicht an der Macht waren. In den Großstädten, in den urbanen Gegenden sieht das komplett anders aus. Da haben die Leute auch ihre Freiheiten und ihre Rechte zumindest relativ leben können. Deshalb sind diese Leute auch sehr, sehr stark unter Druck, sehr schockiert und sehr gegen die Taliban.
Also eher Zustimmung auf dem Land.
Ja, wobei man auch sehen muss, es gibt Gruppen von Leuten, die letzten Monate gedacht haben, wenn die Taliban kommen, kommt die Friedhofsruhe aus den 90ern wieder. Es gibt nicht mehr diese vielen Anschläge, die es in den letzten Monate und Jahre gegeben hat und die Wirtschaft wieder aufwärts gehen. Ich glaube, beides wird sich nicht bewahrheiten und dann werden wir sehen, wie es aussieht mit dem Rückhalt für die Taliban.
Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Afghanistan wieder ein Hort für verschiedenste Terrorgruppen wird?
Die Taliban haben kein einziges Versprechen bisher gehalten. Ein Versprechen, was sie im Kern den Amerikanern gegeben haben, war ja die Zusammenarbeit mit der Al-Qaida zu beenden. Letzte Woche ist ein führender Al-Qaida-Kommandeur mit Freudenschüssen empfangen worden. Viele Talibs haben mit ihm Selfies gemacht. Die haben nie aufgehört, mit Al-Qaida zu reden. Aber es ist nicht nur Al-Qaida. Es ist auch beispielsweise die Islamische Bewegung Usbekistan, eine glasklare Terrororganisation. Und wir haben in der Rivalität zu den Taliban auch einen relativ starken Fußabdruck von ISIS, also vom Islamischen Staat in Afghanistan und auch noch wieder andere Affiliierte. Es ist eindeutig eine Frage der Zeit, bis Afghanistan wieder eine Drehscheibe wird für den internationalen Terrorismus.
Der Militäreinsatz ist gescheitert. Extremisten sind an der Macht, Gelder eingefroren, das Land am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Die Afghanen sind auf sich selbst gestellt und der Westen eigentlich völlig hilflos. Ist das ein erlaubtes Fazit?
Ich würde das fast unterschreiben. Es setzt aber den einen optimistischen Punkt aus. Wir haben in den letzten 20 Jahren viele Momente von Frieden und Freiheit für die Afghanen und Afghanen erlebt. Und gerade die Frauen im Land haben erlebt, was das für ein unglaublicher Schwachsinn ist, wenn Islamisten ihnen erzählen, dass sie keine Rechte haben. Diese Frauen sind die, die unfassbar couragiert mit der Kalaschnikow am Kopf zurzeit jeden Tag auf die Straßen gehen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, nachdem jetzt die Taliban jede Demonstration verboten haben. Aber diese Frauen, auch wenn sie zu Hause eingesperrt sein sollten, werden diese Saat von Hoffnung und von Freiheit an ihre Töchter weitergeben. Ich weiß, dass wie hilflos das klingt, was ich gerade sage, aber das ist nicht das Land von 99, das ist ein anderes Land. Und ich kann nur hoffen, dass diese Leute nicht vergessen, wie es sich anfühlt, frei zu sein.
Und die Hoffnung liegt tatsächlich auf den Frauen?
Im Kern ja. Und es geht hier nicht darum, den Frauen eine Bürde aufzugeben. Die sind unter immensem Druck. Aber diese Courage dieser Frauen ist der Grund, warum so Leute wie ich, die sich mit dem Land beschäftigen, eigentlich uns weigern, jede Hoffnung aufzugeben, auch wenn gerade nichts besonders vieles gut aussieht.
Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, im SWR2-Tagesgespräch. Dankeschön.